ein Kritikpunkt, den die Gegenposition immer hat, ist, dass sie sagen, das politische System versagt in diesem Spiel. Es schafft zwar jederzeit locker, die Ausgaben zu erhöhen, aber von wegen Leistungsabbau, Schuldentilgen und so weiter, ja, wird die Gott. Und sie würden auch nicht zögern, als Beweis anzuführen, die Situation in Deutschland in den letzten 10 Jahren oder so vor Corona. Ja, seit 2009 haben wir fast die ganze Zeit Haushaltsüberschüsse, zumindest beim Bund, gehabt, ohne dass sich unsere Verschuldung nennenswert reduziert hätte. Und das bei steigendem Steuervolumen, ja, also die Steuern steigen und man hat Haushaltsüberschüsse. Aber normalerweise würde mir ja vielleicht auch die Idee kommen, ja, wenn die Steuern steigen und man hat Haushaltsüberschüsse, dann wird ja da immer mehr Überschuss da. Aber nein, da ist ja der Politiker dabei. Beziehungsweise der Wähler, haben wir ja gesagt. Gell? Und die sorgen dafür, dass zwar, wenn die Steuern steigen, ja, dann machen sie nicht unbedingt was dagegen, aber das, was sie doch tun können, ist, dass sie auch die Ausgaben erhöhen. Ja, dann machen wir halt nochmal eine Mütterrente 1, 2 und 3. Dann machen wir nochmal, wen kann man noch was hinten einschirmen? Ah ja, die Studenten erhöhen wir ihr BAföG. Und Kindergeld erhöhen wir auch. Und was fällt uns noch ein? Irgendwas fällt uns schon ein, was wir mal erkannten. Ja, Hauptsache das Geld ist weg. Also ekelhaft, wie du Geld hast oder so. Und da sagen wir eben, das liegt am politischen System, weil die Wähler eine andere Position nicht unterstützen. Denkt an unseren Ravensburger Stadtrat und sein Schwimmbad. Ja? Chancen auf Wiederwahl in der Konstellation, die ich da erzählt habe, gleich null. Und deswegen meinen die, man darf keine solchen kreditfinanzierten Konjunkturprogramme machen, man soll gescheite Ordnungspolitik machen, dann passt es schon. Ja? Das zweite, was kritisiert wird, ist, um einen selbsttragenden Aufschwung zu bekommen, also einen, wo nicht der Staat ständig neues Geld schieben muss, damit es passt mit der Nachfrage. Um einen solchen selbsttragenden Aufschwung zu bekommen, musste er dafür sorgen, dass Konsum und vor allem auch Investition hoch ist. Und dazu brauchst du diese Massenpsychologie. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr hört Nachrichten, habt heute in der, seid Unternehmenschefin und Unternehmenschef, habt heute in der Früh mitgekriegt, dass euer größter Kunde abgesprungen ist, und jetzt hört in den Nachrichten, dass der Altmaier sagt, Gott, die Wirtschaft in Deutschland, es geht bergauf, wir haben nächstes Jahr dann überwunden unsere Corona-Krise und so weiter. Glaubst du dem das? Herr Laura, darfst du das glauben, dem Altmaier? Nicht, gell? Bingo. Also, du darfst das dem Altmaier nicht glauben. Und dann haben wir ein Problem. Da funktioniert unsere komische Massenpsychologie nicht, auf die wir ja gehofft haben. Ja, das mit dem Geld ausgeben und Güter kaufen, das kriegen wir hin, aber irgendwann ist ja der Staat am Rand, am Ende seiner Kreditaufnahmefähigkeit angekommen. Das heißt, irgendwann müssen wir ja dieses Selbsttragende hinbringen. Und wenn dafür diese Massenpsychologie so essentiell ist, ja scheiße, dann sollte das ja funktionieren, aber das tut es ja anscheinend nicht. Ja, die Laura glaubt einfach nicht dem Altmaier. So ein Passi. Also, das ist das nächste Problem. Ja, dann gibt es hin und her, ob jetzt der Preismechanismus auf dem Arbeitsmarkt existiert oder nicht. Ich habe euch ja gesagt, die Post-Keynesianer sagen, den Preismechanismus gibt es nicht. Man sieht es ja, dass der Markt nicht funktioniert und der ist ja zweigeteilt. Da gibt es den Markt für die qualifizierten und für die unqualifizierten Arbeitskräfte. Das ist ja gar nicht ein einheitlicher Markt und so weiter und so fort. Ja, und da sagen dann die Angebotsdirektoren, halt auf. Jetzt schauen wir doch einmal hier. Ja? was haben wir denn auf dem Arbeitsmarkt? Wir haben einen Lohn, den zahlt der Arbeitgeber, den kriegt der Arbeitnehmer. Oder? Nein, da haben wir ja was vergessen gehabt. Den Lohn kriegt der Arbeitnehmer gar nicht. Weil da ist ja schon der Staat da und greift zu. Mit der Steuer. Und dann schauen wir dann nochmal hin, dann sagen wir, hey, der Staat nimmt ja nicht nur die Rechte für die Steuer, sondern er nimmt ja auch noch die Linke für die Sozialabgaben. Und wenn wir dann genau hinschauen, dann haben wir also auf der einen Seite eine Höhe der Ausgaben pro Arbeitsstunde von 150% des Bruttolohns bei den Arbeitgebern. Und auf der anderen Seite ein Empfangen für die Arbeitsstunde von 50% des Bruttolohns bei den Arbeitnehmern. Und dass, wenn ich das also durch staatliches Handeln, durch diese hohen Steuern und Sozialabgaben so auseinanderspringe, ja, dann kann ich gut hinterher behaupten, ich brauche den Staat, um das zu reparieren. Ja. Natürlich halt am Anfang gleich gar nicht erst so stark neigreifen in die Kasse als Staat, dann muss ich auch nicht so viel reparieren. Dann kann der Preismechanismus vielleicht auch besser funktionieren. Eleganter, schneller. Ja. Also das ist so ein Streit hier, der da tobt. Ja. Und auch mit dem Kapitalmarkt, ja, gibt es auch diese Einwände von der klassischen Seite her, dass die sagen, ja Moment einmal, wenn jetzt die Arbeitgeber verunsichert sind über die Zukunft, okay, dann mag das sein, dass das einen Einfluss hat auf die Investitionstätigkeit. Aber wenn ich jetzt einfach mal sage, ich glaube mal dran, dass die Märkte sich selber reparieren können. Und wenn der Staat glaubwürdig dafür sorgt, dass ein vollkommener Markt existiert, dann müssen die sich doch gar keine Sorgen um die Zukunft machen. Welchen Grund hätten die dann noch, großartig zu überlegen, ja, was glaube ich denn, wie denn jetzt die Gewinnerwartungen in 3 Jahren sein werden? Ja, da weißt du einfach, du kannst dein Grafi verkaufen und gut ist. Hätte ich zu viel bayerisch im Moment oder geht's noch? Passt? Okay. Ja, sag's mal, ja, dann blende ich hochdeutsche Untertitel ein. Die popeln halt so dran, ja, an diesen Voraussetzungen und an den Maßnahmen, die Keynesianer sagen, und sagen, deswegen sind wir mir viel besser. Und wenn wir jetzt einmal so einen Strich drunter ziehen, dann sagen wir also, offensichtlich gibt es an jeder dieser beiden Theoriewelten was zu meckern. Und wenn man es jetzt einmal so einfach auf sich wirken lässt, dann hören sich jetzt diese Meckereien weder von der einen noch von der anderen Seite völlig verfehlt an. Schauen wir heute mal, können wir irgendwas lernen auf Dauer, ja, was uns heute vielleicht auch noch hilft. Das erste ist, aus diesem klassischen Modell können wir lernen, wann keine Marktungleichgewichte auftreten. Nämlich dann, wenn ich diese Kombi habe aus Preismechanismen und vollkommenem Markt. Ja? Und das heißt, immer dann, Preismechanismus kann ja politisch nicht beeinflussen, kann ich nicht schaffen und nicht abschaffen. Aber immer dann, wenn ich also sage, ich greife jetzt ein in dieses Konzept vom vollkommenen Markt, dann bin ich eigentlich als Politiker gezwungen zu begründen, warum ich eine Verschlechterung der Wirtschaft wegen diesem oder jenem anderen Ziel, Sozialpolitik, Umweltpolitik oder sonst was, in Kauf nehme. Das muss ich begründen, dass tatsächlich dieses andere Ziel hochwertiger ist, wichtiger ist, als das ökonomische Ziel, ein Marktgleichgewicht und damit ein Wohlfahrtsmaximum zu haben. Möglichst dauerhaft. Ja? Da gibt es verschiedenste Sachen, wo man sich Gedanken drüber machen kann. Ja, Abgabenlasten, die eben diese Preise ausspreizen, Schutz vor Wettbewerb, Beispiele, die wir gar nicht so verstehen als Schutz vor Wettbewerb, die es aber in der Praxis trotzdem sind. Ja, zum Beispiel Patente oder Meisterzwang oder so etwas im Handwerk. Ja. Das sind solche Regularien. Oder auch diese fehlende Anerkennung ausländischer Zeugnisse, was zum Beispiel akademische Abschlüsse oder so etwas angeht. Dann, dass man Qualitätsinformationen verschleiern darf oder dass der Staat seine Förderung zurückfährt für sowas wie Stiftung Warentest, wo also Qualität so ein bisschen entschlüsselt wird. Dann, dass der Staat regulierend in Märkte eingreift, zum Beispiel mit dem Mindestlohn oder so etwas. Das muss er dann halt alles ausführlich begründen, warum das so wichtig ist, dass man auch alles Mögliche in Kauf nimmt. So, der Keynesianismus, was zeigt uns der? Der zeigt, wie man auf unvollkommenen Märkten, wo also diese Merkmale fehlen, Preismechanismus und vollkommener Markt, wie man da, zumindest theoretisch, eine rasche Markträumung erreicht. Ja, dass man da auf der Einnahmen- und der Ausgabenseite des Staates was machen muss. Übrigens, bevor ich es vergesse, eine Sache, die mir immer ganz wichtig ist. Zu diesen Ausgaben des Staates in konjunkturell schlechten Zeiten, bitte zählt da nicht dazu Subventionen. Warum nicht? Subventionen sind ja definiert als eine Leistung des als eine geldwerte Leistung des Staates an Unternehmen ohne marktgerechte Gegenleistung. Das heißt, sie müssen dafür zum Beispiel kein Produkt erstellen. Aber wenn die kein Produkt erstellen, dann heißt das ja auch nichts anderes, als sie brauchen keine Arbeitskräfte zum Empfangen der Subvention. Was wir aber ja wollen mit dieser staatlichen Politik ist, dass wir die Wirtschaft beleben, damit auch die Leute weiterhin Arbeit haben. Also bringt es nichts, wenn der Staat hergeht und sagt, ich nehme jetzt einen Kredit auf und mit dem mache ich eine gescheite Subvention für euch alle, das nur so kracht. Ja? Völliger Blödsinn, bringt überhaupt nichts. Ja? Also, die Maßnahmen haben wir zur Genüge besprochen, die es da gibt. Und das, was halt besonders wichtig ist, ist diese vertrauensbildende Wirtschaftspolitik. Ja? Wo also dann der Staat zu dir sagt, wie Humphrey Bogart zu Ingrid Bergmann, schau mir in die Augen, Kleines. Ja? Und dann sagst du, jawohl, ich schau dir in die Augen, Altmaier. Und er sagt dann, glaubst du an den Aufschwung? Und du sagst, jawohl, ich glaube dran. Ja, na, ist alles gut. Also Laura, wir arbeiten dran. Gell? Die Gefahren dieser Theorien sind, das, was bei den Neoliberalen gerne mal der Fall ist, nämlich, dass sie überhaupt aus dem Auge verlieren, dass Märkte nicht immer vollkommen sind. Ja? Dass das nicht schon lang erreicht ist, ja, dass insbesondere auch der Kapitalmarkt nicht ein Beispiel für einen vollkommenen Markt ist. Ja, ich kann mich noch erinnern, wo ich studiert habe in den 80er Jahren, da hat es dann immer geheißen, ja, wenn ihr mal eine Näherung sehen wollt für den vollkommenen Markt, dann schaut euch den Kapitalmarkt an. Ja. Das, was man da sieht auf den Kapitalmarkt, ist, dass ein Haufen Leute völlig irrationales Verhalten an den Tag legen. Das kann man ausnutzen zum Geld verdienen. Ja, der Kapitalmarkt wird getrieben von zwei Kräften. Das eine ist Angst und das andere ist Gier. Und welche von den beiden ist rational? Keine. Ja, also das muss man einfach mal akzeptieren, dass Märkte nicht immer so vollkommen sind, wie man das hätte. Deswegen lege ich ja immer Wert drauf, dass für dieses Funktionieren der klassischen Theorie nicht entscheidend ist, dass es auf jedem Markt diesen Preismechanismus gibt und den vollkommenen Markt. Sondern auf den wichtigsten, relevantesten Märkten muss das vorhanden sein. So, mit der Selbstheilung, dass das ohne aktive Maßnahmen auch ein bisschen lang dauern kann, ja, das muss man eben auch sich drüber im Klaren sein. Und dann muss man eben unter Umständen auch mal ein bisschen hart eingreifen, damit der Markt eine Chance hat, ein vollkommener Markt zu werden. Bei den Keynesianern muss man sich die Frage stellen, ob demokratische Politik und antizyklische Politik, ob das miteinander funktioniert. Ja. Könnte man allerdings ausweichen, indem man sagt, naja, wenn ich jetzt von vornherein solche Maßnahmen nur befriste auf der Ausgabenseite, wenn ich von vornherein hergehe und sage, wir planen Rücklagen zu machen und so weiter und so fort, dann könnte es vielleicht besser zu verkaufen sein, weil man dann einfach nur sagt, ja, wir machen das, was wir von vornherein gesagt haben. Ja. Also da bräuchte man so eine Art Selbststeuerung in diesem ganzen Prinzip drin. So, was strebt ein Klassiker an in der Wirtschaftspolitik? Was will er haben? Was ist sein wirtschaftspolitisches Konzept? Das ist eben eine langfristige Orientierung, also nicht heute dies, morgen das oder sowas, sondern ganz langfristig ausgerichtet und ein ordnungspolitisches Konzept, bei dem eben dieser vollkommene Markt, der den absoluten Vorrang hat. Ja, das ist das. Und dazu gehört eben auch, dass man den Staat eher klein hält, weil er sonst hergeht, er muss sich ja irgendwie finanzieren. Ja, wenn er viele Ausgaben macht, wenn er groß ist, dann muss er das Geld ja irgendwo herkriegen. Und entweder er verschuldet sich dann, was nicht nötig ist aus klassischer Sicht, weil das Geld ja seine Abnehmer findet, soweit es gespart wird, oder er über Steuern und sonstige Abgaben klemmt er sich rein und drückt den Angebots- und den Nachfragepreis auseinander und verschlechtert dadurch die Reaktion der Märkte. Also das ist immer so etwas, wo man die auch so ein bisschen dran erkennt, dass die tendenziell eher für einen kleinen Staat sind. Naja, und die keynesianische Seite sagt, wichtiger als Ordnungspolitik ist eine Mengenpolitik, also eine aktive Konjunkturpolitik. Die Staatsausgaben müssen wir mit Kredit finanzieren und wir müssen gegen eine schlechte Stimmung ankämpfen. Das ist das Credo der Keynesianer. Damit wir auch das Ganze politisch einordnen können, diese keynesianische Sicht, das machen sich zu eigen die Gewerkschaften, die Linke, soweit sie nicht marxistisch ist, und der allergrößte Teil der FDP, der SPD, Entschuldigung. Diese marktoptimistische Sichtweise macht sich zu eigen die FDP, die Arbeitgeberverbände und weite Teile der Union. Früher hätte ich auch mal gesagt, dass die AfD sich das zu eigen macht, als sie noch eine Anti-Euro-Partei waren. Aber nachdem sie ja mittlerweile eher so die Hitler-Nachfolgepartei sind, ist denen zunehmend wurscht, was wirtschaftlich Sache ist. Und die Grünen sagen immer, oh, war da noch was? Ja, wenn es zum Thema Wirtschaftspolitik kommt, da habe ich noch nicht so viele wirklich profund in der Partei verankerte Konzepte zu diesem Thema gesehen. Wir sehen es immer noch so, dass das eine Frontstellung ist zwischen Grün und Wirtschaft. Und nicht, dass das eigentlich etwas sein muss, was man mal überführt in ein gemeinsames Voranmarschieren. Das ist ganz interessant, wenn man den Kretschmann in Baden-Württemberg anschaut, Kretschmann, dass der ja doch ziemlich viel ideologischen Ballast von den Grünen über Bord geworfen hat zugunsten der Wirtschaftsförderung. Also der versucht irgendwie dieses Miteinander hinzubringen. Und klar ist das nicht einfach für die, völlig einverstanden, und ich billige Ihnen auch zu, dass man da Zeit braucht dafür, aber die Grünen sind jetzt schon wie lange in der Politik? Seit 30 Jahren, da kann man mal allmählich wirklich anfangen, über die reinen Slogans hinauszugehen, ja, dass wir nicht ein quantitatives, sondern ein qualitatives Wachstum brauchen. Ich konnte es nicht mehr hören, ja, da muss irgendwie mal Butter bei die Fische, liebe Grüne. Ja. Also das ist diese Orientierung. Ich habe es euch schon gesagt, das ist ständig so ein Pendel, das hin und her geht. Mal mehr auf der einen, mal mehr auf der anderen Seite. Im Moment gerade mit der aktuellen Corona-Krise ganz klar auch mehr hier in diesem Lager die Leute drin, man erwartet von der Politik irgendwie, dass die auch sagt, ja, wir packen zu, wir machen was, wir kämpfen dagegen an, nicht? Ja, jetzt warten wir mal ab, das wird schon besser werden, ja? Und insofern also von Haus aus so eine Tendenz der Politik, immer erst einmal in diesen keynesianischen Baukasten reinzugreifen und erst in zweiter Linie dann, kann man nicht auch mit dem anderen was anfangen. Das heißt, es gibt immer so hektische Phasen in der Wirtschaftspolitik, da ist man gerne Keynesianer, und dann gibt es so entspanntere Phasen, wo dann einige zurückwechseln ins Lager der Marktoptimisten. Wirklich entschieden ist das Rennen meines Erachtens, ich lasse mich da gern korrigieren von irgendjemandem, der ein besserer Wissenschaftler ist als ich, das bin, aber wirklich entschieden ist dieses Rennen auf keinen Fall. Völlig offen, ja. Und bisher zeichnet sich auch keine Kontur ab, wo man sagen könnte, da ist die Schnittmenge. Und ich habe auch noch nichts gesehen, wo man klar sagen könnte, okay, das ist jetzt was Drittes. Also im Moment hängen wir wirklich noch zwischen diesen beiden Blöcken drin und müssen irgendwie für uns selber so ein bisschen Orientierung finden. Und ich hoffe, dass ich da meinem Auftrag, zumindest so wie ich ihn interpretiere, gerecht werde und euch dabei helfe, A, klar zu erkennen, was sind die Konturen, und B, für euch ein subjektives Gefühl zu entwickeln, was anderes ist es nicht, ein subjektives Gefühl zu entwickeln, was ihr persönlich für richtiger haltet. Und ich sag's nochmal, es ist mir völlig wurscht, ob ihr für die, nach meiner Einfärbung, für die Roten oder für die Blauen seid, wobei man als Keynesianer nicht Sozialist ist, ja. Das ist mir völlig wurscht, wofür ihr seid. Aber ich fände es gut, wenn ihr für etwas seid.